Turned Around, der Podcast für Transformation und Turnaround Management mit Rüdiger Tibbe, Michael Hetzstück und wechselnden Gästen. Das war unser rockiges Intro und dieses Tempo werden wir heute auch in unserer neuen Episode von Turned Around einschlagen und damit begrüße ich Sie zu unserem Podcast. Die meisten von Ihnen werden Aktien haben, viele von Ihnen auch regelmäßig für börsennotierte Unternehmen arbeiten. Und gerade wenn ein kapitalmarktorientiertes Unternehmen angeschlagen ist oder sich in einer Transformation befindet, kann das hier passieren. Eine plötzliche und unerwartete negative Entwicklung, ein Einschlag, eine Krise, eine heftige Planabweichung. Die Regeln sind klar, das muss unverzüglich dem Kapitalmarkt gemeldet werden und dann bricht ein Sturm los. Was in diesen turbulenten Tagen auf ein Management einprasselt und was unbedingt richtig gemacht werden muss, das spielen wir heute hier durch. Ich freue mich auf eine sehr intensive Folge Turned Around und begrüße unseren heutigen Stargast, Julia Stötzel. Julia ist seit 14 Jahren im Kapitalmarkt tätig. Sie hat unter anderem das Investor Relations Team von Delivery Hero aufgebaut und den Börsengang von About You ER-seitig begleitet. Danach hat sie die sehr erfolgreiche, kleine, aber feine ER-Boutique Unicorn aufgebaut mit Fokus auf Interim ER und digitale Investor Relations. Julia hat zusammen mit ihren Kunden schon einige Stürme durchlebt und ich freue mich sehr, dass sie uns heute erzählt, wie man sowas übersteht. Herzlich willkommen, liebe Julia.
Hallo Michael, hallo Rüdiger, es freut mich sehr, hier zu sein. Ich bin ganz gespannt auf das Interview.
Und sturmerprobt ist auch mein Co-Host, wenn auch eher weniger im börsennotierten Bereich. Er wird mit mir zusammen Julia grillen. Ein herzliches Hallo an den Sanierer Rüdiger Tibbe nach München.
Hallo zusammen aus München und schöne Grüße nach Kreuzberg und Frankfurt. Freue mich auf den Austausch.
Rüdiger, hast du schon mal zum Beispiel als CEO miterlebt, wie ein Unternehmen vom Kapitalmarkt nach einer Negativnachricht so richtig durch die Mangel gedreht worden ist?
Persönlich war ich noch nicht betroffen, nein. Ich habe aber in meiner Zeit als Angestellter bei General Motors da die eine oder andere Welle miterlebt. Und das sind spannende Zeiten, wobei ich sagen muss, klar, das ein börsennotiertes Unternehmen hat nochmal diese externe Welle. Wenn es aber bei einem nicht börsennotierten Unternehmen Planabweichungen gibt oder es gar in die Schieflage gerät, passiert natürlich intern auch sehr viel oder genauso viel. Also so von der Wucht ist es, glaube ich, für die Mitarbeiter identisch. Natürlich ist dann durch die Börsennotierung kommt nochmal ein ganz anderes Momentum mit rein.
Genau, und natürlich ein ganz anderer Aufwand für das Top-Management, das da sehr viele Regeln beachten muss. Julia kennt die alle. Julia, was für eine Maschinerie wird denn angeworfen, wenn der Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft die Info bekommt, dass gerade etwas ganz Böses schiefgelaufen ist und zum Beispiel die Prognose für den Kapitalmarkt nicht mehr gehalten werden kann? Was passiert dann?
Ja, also erstmal sind das dann oft nicht so gute Nachrichten. Es können aber auch in der Tat manchmal positive Nachrichten sein. Ne? Also ist das ja, sag ich mal, ad hoc worthy news, können in beide Richtungen ausschlagen. Also manchmal hat man auch eine Übertreffung der Prognose. Aber wir sprechen jetzt heute vornehmlich über Krisenkommunikation. Also die Prognose ist nicht gehalten. Dann muss man sich erstmal sozusagen mit dem ER abstimmen und man guckt vielleicht auch einfach nochmal in die Daten. Wie sieht denn das der Markt zum Beispiel? Weil ob man jetzt zum Beispiel mit einer ad hoc rausgehen muss oder nicht, kann einmal daran liegen, ob sozusagen das, was man vorher gesagt hat, also die Guidance, nicht getroffen wurde oder ob auch vielleicht sogar die Markterwartung, die auch von der Guidance abweichen kann, weil zum Beispiel Analysten sagen, wir glauben sowieso, dass ihr das noch übertreffen könnt, die Guidance, die ihr gegeben habt. Das heißt, man muss sich eigentlich beide Sachen angucken. Also was sagt der Markt? Sprich, man guckt sich den Analystenkonsensus an, also die einzelnen Analysten, die Aktie covern, geben ja sozusagen Schätzungen ab über das Jahr und über die nächsten Jahre. Und daraus ergibt sich ja der Konsensus und dann eben guckt man sich auch die Guidance an. Und dann muss man eben innerhalb eines Ad-Hoc-Komitees schauen, ob die Abweichung eben so signifikant ist, dass sie potenziell die Aktie bewegen würde in signifikantem Maß. Also es gibt jetzt keine konkrete Zahl, aber man sagt so 3-5% ist auf jeden Fall wenn man das erwartet, dass diese Veränderung der Aktie eintreten wird, ist es eine Ad-Hoc-News, die man eben rausbringen muss. Und Ad-Hoc heißt eben auch dann Ad-Hoc, unmittelbar. Das heißt, da muss man dann relativ schnell das auch draften und da müssen dann eben auch alle Leute parat stehen, die da eben zu beitragen. Also sprich, so ein Ad-Hoc-Komitee sind dann typischerweise der Vorstand oder zumindest der CFO in dem Fall. Dann das ER-Department, dann ist es oft noch jemand von Legal, der dabei ist, vielleicht nochmal jemand von Finance, der irgendwie nochmal die Zahlen irgendwie ein bisschen besser versteht im Detail. Und da muss man das eben relativ schnell und zügig auch entscheiden. Und da bleibt eben auch nicht viel Zeit, sich darauf vorzubereiten, dann im Zweifel. Genau, also Ad-Hoc, also in Bezug auf Guidance ist natürlich ein Thema, das kommt natürlich dann auch im Zweifel dann mal öfter vor. Das heißt, da hat man da vielleicht sogar schon einen Blueprint, wie man damit umgeht. Aber es gibt ja auch noch andere Themen. Ne? Es könnte ja irgendwie sein, weiß nicht, Managementwechsel oder ein Skandal oder irgendwie ein Fraud-Case oder Server ist geleakt oder ne? Solche Sachen. Da kann man sich ja nicht so darauf vorbereiten. Die passieren ja auch glücklicherweise nicht jeden Tag. Das ist dann vielleicht nochmal ein anderes Thema, ja.
Dürfte ein Management, bevor es den Kapitalmarkt ad hoc informiert, auch noch zum Beispiel vorher Banken, Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter informieren oder muss zwingend der Kapitalmarkt als erstes informiert werden?
Ja, absolut. Also die BaFin, die sozusagen das Ganze regelt, das ganze Thema ad hoc, sozusagen vorgeben, dass man zuerst den Kapitalmarkt informieren muss, also unmittelbar, weil sonst natürlich ein Vakuum besteht an Insider-Informationen. Das heißt, manche Leute haben die Informationen, manche haben sie nicht und können dadurch diese Informationsarbitrage eben Vorteil generieren. Ja? Also die können dann natürlich die Aktie shorten oder kaufen, wenn es eben eine positive Information ist vorab und haben eben durch diesen Informationsvorsprung ja auch einen monetären Vorteil. Und das darf eben nicht der Fall sein. Das heißt, die ad hoc muss raus, das ist das Wichtigste. Und auch erst danach darf man alles möglich kommunizieren. Sprich, danach kommt dann typischerweise die Corporate News, die dann nochmal so ein bisschen mehr elaboriert, worum geht es denn da überhaupt, was ist der Hintergrund, warum sind wir vielleicht in der Schieflage. Danach kommen dann auch solche Sachen wie Pressekonferenzen, Presseinterviews, dann gibt es vielleicht nochmal einen Analystencall, wenn es dann auch wirklich den Kapitalmarkt betrifft und danach kann man dann auch erst Mitarbeiter und so informieren. Also in der Tat muss der Kapitalmarkt als erstes informiert werden. Das ist natürlich manchmal ein bisschen unglücklich, wenn vielleicht ein Unternehmen nicht eine gute Krisenkommunikation hat, die geben was raus über einen Ad-Hoc, sagen, okay, jetzt habe ich das erstmal gemacht, dann liest das ein Mitarbeiter. Die Mitarbeiter denken sich, okay, hier läuft es anscheinend doch nicht so gut. Und dann hat man da vielleicht keine Kommunikation an die Mitarbeiter gerichtet oder an Lieferanten. Und dann entsteht auch da ein Vakuum. Also man sollte da schon eine sehr holistische Kommunikation angehen, aber eben in den Schritten, wie ich es gerade beschrieben habe.
Das werden wir heute mal durchkauen, wie man das genau macht. Jetzt hast du ein Stichwort schon gesagt, die Corporate News. Das ist ja eine kleine, aber feine Unterscheidung. Die Ad-Hoc-News ist meistens sehr, sehr knapp gehalten und hält wirklich nur im Kern die entscheidende Information, vielleicht die Zahl oder die Info in ein, zwei Sätzen, was passiert ist. Überhaupt nichts, was das Ganze einordnet oder den Leuten hilft, die Interpretation richtig zu treffen. Jetzt gibt's noch die Corporate News, du hast die angesprochen. Das ist im Prinzip die Langversion dieser Ad-Hoc-Mitteilung. Manchmal sieht man, dass das zusammen rausgegeben wird. Manchmal kommt auch nur ein Ad-Hoc raus und man steht dann relativ ratlos vor dieser nackten, harten Nachricht. Wie würdest du denn die Bedeutung einer ergänzenden Corporate News einschätzen? Ist das ein Nice-to-have oder gehört es eigentlich in der Krisenkommunikation zum absoluten Standard, sowas direkt mit der Ad-Hoc rauszugeben?
Also aus meiner Perspektive gehört es auf jeden Fall zu einer Best Practice und sollte es auf jeden Fall immer mit dabei sein. Vielleicht mal ganz kurz vorab, wie sozusagen der zeitliche Ablauf ist. Also die Ad-Hoc geht raus. Und im Übrigen, wenn man das nicht in der richtigen Reihenfolge macht und man eine Ad-Hoc-News, eine Insider-News nicht sozusagen publiziert rechtzeitig, sind da auch extreme Strafen drauf. Ne? Also die BaFin lässt sich das schon auch gut vergüten in dem Sinne, einfach weil damit auch ein Strafcharakter dran ist für die Unternehmen. Das heißt, man muss die Ad-Hoc rausgeben. Man hat dann ungefähr, die BaFin hat eine halbe Stunde, die dann zu veröffentlichen. Das heißt, man muss einen Puffer einbauen von einer halben Stunde ungefähr, bis das wirklich veröffentlicht ist. Und erst dann darf man die Corporate News bei EQS oder bei Service Provider deines Vertrauens veröffentlichen. Weil wenn man das also wirklich gleichzeitig ins Portal hochlädt, kann es eben sein, dass die Ad-Hoc von der BaFin noch nicht angenommen wurde oder sozusagen registriert wurde. Und dann ist die Corporate News schon raus und dann ist es theoretischerweise auch ein Vergehen. Also wirklich erst warten, bis die Ad-Hoc draußen ist. Das heißt, man hat einen gewissen Zeitverzug. Und Corporate News, würde ich sagen, gehört zu Best Practice. Einfach dem geschuldet, weil man mehr schreiben kann. Also die BaFin hat auch relativ klare Vorgaben. Die Ad-Hoc darf jetzt nicht irgendwie marketingmäßig aufbereitet sein. Dass die Sprache muss sehr nüchtern sein. Es muss sehr kurz und knapp sein. Man muss wirklich sehr schnell verstehen, ist das jetzt eine gute Nachricht, eine schlechte? Worum geht's hier? Kann ich das Risiko irgendwie einschätzen als Analyst oder als Investor? Und in der Corporate News kann man dann noch ein bisschen mehr eingehen auf die Hintergründe. Also warum haben wir jetzt vielleicht die Guidance verpasst? Wir hatten vielleicht Lieferengpässe oder wir hatten, keine Ahnung, Margenprobleme in der und der Region und kann dann noch ein bisschen näher darauf eingehen. Und das ist auf jeden Fall notwendig, weil wenn man das nicht macht, die Fragen kommen sowieso. Und dann kommen die Fragen aber einzeln und dann klingelt dann ein Telefonsturm als IR oder vielleicht auch als Vorstand und du musst die Fragen so oder so beantworten. Und wenn du es nicht koordiniert machst und direkt und transparent und proaktiv, ist eben das Thema, Kapitalmarkt mag halt gar nicht, wenn es eine Informationsunsicherheit gibt oder wenn irgendwas nicht klar ist. Da kann man sich einschätzen und wenn man sich einschätzen kann, wird in der Regel nicht investiert oder lieber erstmal verkauft. Und das hat halt extreme negative Auswirkungen auf die Aktie. Ne? Also lieber transparent, proaktiv und koordiniert kommunizieren, anstatt sozusagen in Stückchen und dann irgendwie alles nacheinander.
Jetzt reden wir hier über einen Prozess, aber dahinter stehen ja auch Menschen. Und Rüdiger, du kannst es sehr gut einschätzen, weil du es in deiner Berufslaufbahn schon sehr oft erlebt hast. Top-Management erfährt eine krasse Nachricht, keine Ahnung, ein Lieferant ist ausgefallen, eine Bank hat was zurückgezogen, ich muss ein Produkt zurückrufen, also irgendwas, was vielleicht auch krisenmäßig ad hoc relevant ist. Jetzt wird im Hintergrund dieser Prozess angestoßen vom ER-Team. Wie groß ist denn in so einer akuten Krisensituation der persönliche Druck, der auf den handelnden Personen lastet, wenn man plötzlich die Karten auf den Tisch legen muss, für alle draußen sichtbar? Ist das körperlich und mental so massiv, wie man sich das vorstellt?
Abweichung vom Plan ist ja immer, insbesondere wenn es ins Negative geht, ist ja immer eine Belastung, ja, und für den Einzelnen. Und ich glaube, das Wichtigste dabei ist einfach, das muss ja seitens des CEO oder CFOs kommen, dabei ruhig zu bleiben, alle Beteiligten zur Sachlichkeit anzuhalten. Erfahrungsgemäß gehen dann zuerst immer die Schuldzuweisungen los und darum geht es ja eigentlich gar nicht. Also es geht ja erstmal darum, was ist die Situation, dass du klärst, was ist der Sachverhalt, was sind mögliche Konsequenzen, was sind Risiken, wo sind die Unwägbarkeiten und so weiter, um dann eben eine sachliche Entscheidung zu treffen. Dieser Druck, dieser persönliche Druck entsteht meistens meiner Erfahrung nach nur dann, wenn zu lange etwas kaschiert wurde. Ja, also jetzt zum Beispiel VW Dieselgeld. Klar, das ist der Puls bei verschiedenen sehr hoch gegangen und hat sicherlich auch, ich kenne einige gesundheitliche Beeinträchtigungen gehabt, weil das natürlich dein Nervenkostüm stark angreift oder dich sogar ganz entkleidet. Aber das sind natürlich Dinge, wo man eben ständig versuchen muss. Und Julia hat es vorhin schon angedeutet. Dieses Proaktive, ja, wenn dieser proaktive Umgang, und das ist auch so Kultur im Unternehmen, dieser proaktive Umgang mit einer Situation ist wichtig. Nicht die Schuldzuweisung. So meine Generation, da war es ja immer so, wer schuld, Kopf runter und der Nächste kriegt den Posten, sondern dass man einfach im konstruktiven Umgang miteinander versucht, die Ursachen zu finden, zu beheben und dann nach vorne zu schauen.
Jetzt kommt, egal was es für ein Vorfall ist, ja in so einem Moment sehr schnell externe Spezialisten an Bord. Bei Julia ist es klar, kommt für die Kapitalmarktkommunikation rein. Wenn ich einen Cyberverfall habe, kommen vielleicht Cyberspezialisten rein, die versuchen, die Systeme wiederherzustellen. Wenn ich einen Compliance-Skandal habe, einen Betrugsskandal, kommen Forensiker rein, die der Sache sofort auf den Grund gehen, während im Prinzip die ganze Sache gerade hochkocht. Ist es für ein Management eher beruhigend, wenn in so einer Situation externe Spezialisten sofort reingehen, oder fühlt man sich unwohl, weil man sein Schicksal ja auch ein Stück weit in der kritischen Phase in fremde Hände legen muss?
Für den Betroffenen ist es eine wenig komfortable Situation, aber für die anderen Funktionen und den Rest des Managements ist das eine sehr angenehme Situation. Jemand im Unternehmen zu haben, der eben als externer Experte anerkannt ist und entsprechende Erfahrungen hat und auch schon so ein Track Record im Umgang mit einer solchen Situation hat. Beispiel Cyberattacke. Da ist natürlich der IT-Leiter, es steht da im Fokus, ja, und ist natürlich unter Feuer. Dem wird's nicht so wohl sein, ja, und weil er immer meint, es sind irgendwo Fehler entstanden, dabei muss das ja gar nicht sein. Aber das Management insgesamt wird den Einbezug eines externen Experten immer begrüßen.
Julia, du hast uns ja gesagt, wie schnell das gehen muss. Also im Prinzip unverzüglich hast du es, glaube ich, genannt. Jetzt kommst du rein oder das eigene ER-Team fährt diese Maschinerie hoch. Man muss innerhalb von Minuten oder vielleicht wenigen Stunden an den Kapitalmarkt. Jetzt hast du schon gesagt, man muss eine Pressekonferenz möglicherweise arrangieren. Man muss einen Analysten-Call vorbereiten. Man muss vielleicht dann eine Präsentation dafür erstellen. Man muss ein Q&A erstellen. Kann man sowas in irgendeiner Form vielleicht vorab schon vorbereiten, dass das nicht alles innerhalb der 1-2 Stunden jetzt irgendwie übers Knie gebrochen werden muss?
Ja, also da habe ich sozusagen zwei Meinungen zu. Also das eine, wenn man halt eine Guidance verpasst oder sozusagen den Outlook jetzt nicht erreicht, sondern von den Zahlen, kann man natürlich jetzt nicht schon Wochen vorher eine Präsentation in der Schublade haben, falls wir die Guidance nicht erreichen. Ja, wenn das irgendwie on record ist und ja, da sucht man irgendwann im Nachhinein die Waffe nach und guckt, ah, interessant, ihr wusstet ja schon vor 3 Wochen, dass ihr vielleicht die Guidance nicht erreicht, ist das ja auch in dem Sinne nicht eine unverzügliche Meldung an den Kapitalmarkt. Also man muss es schon, wenn es mit Bezug auf Zahlen ist und es hat eine Aktienkursauswirkung, muss man das eben unverzüglich machen. Das heißt, so was in der Schublade haben, ist schwierig. Was man aber natürlich schon machen kann, ist irgendwo ein Template-Slide-Deck haben, das hat man ja sowieso. Ja, also wenn man gelistet ist, hat man sowieso diese quartärlichen Analysten-Calls. Das heißt, man hat vielleicht schon mal ein Template, wo das Design drin ist, wo man irgendwie sagt, hier, das ist unser KPI-Set, das präsentieren wir typischerweise. Hier ist unsere Guidance-Slide. Also man hat ja so vielleicht so ein paar Standard-Slides, die man eh nutzt und könnte die dann vielleicht für so einen Analysten-Call zum Beispiel abändern. Das andere, was man vielleicht auch machen kann, ist, dass man einfach einen guten Prozess hat. Also wenn sowas passiert, weiß, wer was zu tun hat. Wer hat da den Hut auf? Ja? Zum Beispiel der CFO sieht da irgendwas, dann beruft er das Ad-Hoc-Komitee ein. Die müssen dann natürlich auch relativ kurzfristig zur Verfügung stehen. Also nicht, dass man dann irgendwie freitags abends erreicht man keinen mehr. Und ja, also solche Situationen, das sind halt teilweise auch Sachen, die passieren vielleicht mal am Wochenende, wenn da irgendwie ein Lieferant abspringt oder so. Ne? Also da muss man halt auch relativ zeitnah verfügbar sein. Und dann weiß auch jeder, wer da was machen muss. Und wenn das, glaube ich, eingespielt ist und auch zum Beispiel das ER-Team weiß, entweder das ER-Team die Ad-Hoc raus oder es ist das Legal-Team, das ist auch manchmal ungeklärt, wer hat da den Hut auf, wer hat das letzte Go, sag ich mal. Das hilft auch, das einfach smoother zu machen. Aber so inhaltlich, glaube ich, was vorzubereiten, ist schwierig, weil dann würde es ja bedeuten, dass man es de facto schon weiß.
Wobei sich aus meiner Sicht ja so Situationen in der Regel schon vorher abzeichnen. Das kommt ja meistens nicht über Nacht. Es gibt natürlich Fälle, klar, aber ich sag mal, der Großteil dieser Entwicklungen, die entstehen ja, das hat das Management schon auf dem Radar. Und da kann man ja dann wahrscheinlich auch schon im Vorfeld so mal gewisse Szenarien durchspielen, was wäre wenn, und also so kenne ich es zumindest, und kann sich da ein bisschen darauf vorbereiten.
Das würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Und ich glaube, ich würde auch sagen, man sollte auch relativ schnell und zügig, wenn man es dann auch nicht gemacht hat, verstehen, wie man da hingekommen ist. Ne? Also so Fragen, die werden dann eben gestellt, also die Detailfragen, wieso hat man die Guidance verpasst zum Beispiel, dass man da nicht anfängt, an dem Tag, wo es rausgeht, wenn einen alle anrufen, die Daten noch zusammenzusuchen, die dann vielleicht im Zweifel noch falsch sind. Also dass man da einfach schon sehr gut vorbereitet auch reingeht in diese Konversation.
Jetzt spielen wir unser Szenario weiter. Ich bin CEO oder CFO. Die Ad-Hoc ist gerade rausgegangen. Es ist vielleicht Freitag 20 Uhr nach Börsenschluss, wo solche Sachen ja ganz gerne mal platziert werden. Was passiert dann? Ist dann erstmal Feierabend und ich kann dann erstmal 2 Tage Kraft schöpfen oder am Montag mich um die Sache zu kümmern, oder prasselt sofort der Sturm auf mich ein?
Ich habe es in der Tat gehabt, dass dann nachts noch Analysten angerufen haben, weil natürlich auch Analysten wollen ja so schnell wie möglich mit den News raus, weil auch für die, deren Kunden sind ja die Investoren, und desto mehr die, sag ich mal, vertrauenswürdig oder schnell mit Informationen bin, desto mehr genießen die auch natürlich Ansehen. Also mich haben nachts wirklich auch Analysten angerufen, auch teilweise die Großinvestoren. Also die kleinen Investoren, die kriegen es dann im Zweifel dann auch wirklich erst am Montag mit. Ja, die machen dann vielleicht am Freitagabend schon ihren Laptop zu. Aber sag ich mal, Leute, die sehr groß investiert sind, die auch wirklich ein sehr großes finanzielles Interesse daran haben, was da genau passiert ist, die wollen das auch wissen, weil die sich positionieren wollen. Weil am Ende des Tages ist Zeit Geld am Kapitalmarkt. Ja, wer freitags schon die Info hat, freitags nachts, der kann dann eben für direkt Börsenopening am Montag sich positionieren. Ob es jetzt ein Buy oder Sell ist, oder einfach das so die Position lassen, wie es ist, weil man doch überzeugt ist, dass die irgendwie das vielleicht wieder sich einrenkt, und die dann erst am Montag anfangen, da die Informationen sich zusammenzusuchen und dann überlegen, ist das denn für mich jetzt gut oder schlecht, oder finde ich das Unternehmen nach wie vor interessant? Ja, die sind dann sozusagen ein bisschen spät dran, und so ist es im Leben. Wer zu spät ist, dann beschraubt das Leben.
Wie ist das denn bei nicht börsennotierten Unternehmen, Rüdiger, wenn eine negative Nachricht zum Beispiel im Internet veröffentlicht wird oder auf einer Betriebsversammlung oder vielleicht sich auch über Flurfunk verbreitet? Muss man dann auch als Management sofort unmittelbar damit rechnen, dass Kunden, Lieferanten, Banken anrufen, oder hat man da ein bisschen mehr Zeit?
Nee, also du bist dann sofort genauso im Beschuss, ja, und gerade wenn es dann um Kunden geht, so im Automobilsektor, da geht es am Wochenende auch rund und abends. Also wenn es Notsituationen sind, da hat die Zeit keine Grenzen. Da ist dann einfach Druck im Kessel angesagt und die Situation muss erläutert werden. Die Kunden wollen das verstehen. Sind meine Linien, meine Produktionslinien gefährdet? Was hat es sonst für sonstige Auswirkungen? Also da ist man wirklich unter Beschuss.
Das heißt also, man muss erreichbar sein, man muss wissen, was man sagt. Julia, jetzt ist das vermutlich auch durch die BaFin in irgendeiner Weise reglementiert, die Kommunikation nach der Ad-Hoc. Oder kann man da auch Selective Disclosure machen nach der Ad-Hoc, dass man dem einen das erzählt, dem anderen das, den einen vorher informiert, so wie man es vielleicht im Privaten machen kann? Oder muss man da auch sehr starren Vorgaben folgen, was sozusagen die Gespräche nach der Ad-Hoc angeht?
Ja, ist eine gute Frage. Also meines Wissens gibt es jetzt keine konkrete Vorgabe. Also man darf natürlich jetzt nicht Selective Disclosure machen. Man darf jetzt dem einen, weil man den besonders mag, dem extra Informationen zuschustern, die dann im Zweifel auch noch market-moving sind, also die sozusagen aktiv bewegen könnten. Natürlich ist es so irgendwo, dass man einen gewissen Freiheitsgrad hat, in welcher Reihenfolge man zum Beispiel die Analysten anruft. Ja, ich glaube, ganz sauber, wenn man es ganz sauber machen wollen würde, und das habe ich auch in der Tat schon gehabt, dass man einfach einen Analysten-Call aufsetzt. Also jetzt außerhalb auch der Results. Bei Results hat man eh immer diesen Analysten-Call. Da sind dann alle gleichzeitig drauf. Da werden alle Fragen beantwortet. Alle haben die Antworten gleichzeitig. Das ist natürlich das Sauberste. Ansonsten ist es eben auch manchmal so, wenn es vielleicht nicht so ein ganz großes Thema ist, dass man einfach Analysten nacheinander anruft. Ja, man telefoniert dann so seine Liste ab, oder die kommen inbound rein. So, und das ist auch in der Tat so, wenn dann der Erste das in der Schlange ist, oder der erste Analyst ruft dich einfach als erstes an, ja, dann hat er die Information halt eben früher. Aber ich glaube, das kann man teilweise auch nicht so ganz steuern. Aber es ist ja auch in der Tat so, wenn man eben Investoren-Meetings hat und ein Investor fragt eben eine Frage, wo man jetzt keine konkreten neuen Informationen im Markt gibt, aber er kann vielleicht daraus irgendwelche Rückschlüsse schließen und macht dann eine Analyse auf dessen Informationen und kommt dann dazu irgendeinem Schluss, ist es schon sein Informationsvorsprung am Ende des Tages. Aber man sollte jetzt als Unternehmen nicht extra Informationen an einen geben, ja. Aber manche fragen einfach smarte Fragen bei One-on-One-Meetings, auch bei Roadshows oder so. Und man sollte natürlich immer versuchen, die gleichen Informationen rauszugeben. Und deswegen würde ich auch raten, dass man eben alles, was so Daten, Zahlen, Fakten angeht, da sollte man immer die gleichen Sachen rausgeben. Man hat ein gewisses Spielraum, wie man es formulieren kann. Aber diese Daten, die eben rausgegeben werden, sollten auch im Rahmen einer Q&A, die man als vorbereitet nutzt, eben abgestimmt sein. Also wir sagen, wir geben diese Zahl raus und gehen dann aber nicht auf Segmentebene. Und wir geben hier auch keine neue Prognose raus und lässt sich dann daher hinleiten, weil das passiert nämlich auch in der Tat oft. Man wird dann nervös vielleicht als CFO, will sich rechtfertigen, ist vielleicht nicht super gut trainiert und gibt dann irgendwelche Guidances raus oder verspricht Sachen in Gesprächen, die man gar nicht geben wollte. Und dass man da halt super klar ist, definiert, was für neue Zahlen, was für Informationen kann ich ganz konkret ausgeben.
Jetzt ist es ja oft erstaunlich, wie uneinheitlich die Kursreaktion auf solchen Sachen ist. Zum Beispiel ein Ad-Hoc kommt raus, erstmal tut sich wenig in der Aktie und dann im Laufe des Tages fängt die an richtig zu bluten und geht 10-20% runter. Oder man hat sofort einen harten Einschlag von 10-20% und im Laufe des Tages arbeitet sich das Ding wieder zurück an die Nulllinie und fällt dann nochmal zurück oder sowas. Das reflektiert ja die Unsicherheit der Interpretation, die da ist. Wie oft passiert es denn, dass nach so Krisen-Ad-Hocs sich überraschende oder ungewollte Narrative unter den Investoren und Analysten verbreiten, gegen die man dann ja auch wieder irgendwie vorgehen muss?
Ja, also erstmal vielleicht zwei Gedanken dazu. Erstmal die Tatsache, dass man einen Ad-Hoc rausgibt, da muss man sich bewusst sein, dass das auch als, jetzt mal unabhängig davon, was da drin steht, dass das alleine als Signal ein Kauf- oder Verkaufssignal ist. Das heißt, man muss sich schon als Unternehmen überlegen, vorab, ist das überhaupt ein Ad-Hoc? Weil wenn es, sag ich mal, eine Non-Information ist und ich mache einen Ad-Hoc daraus, mit der Tatsache, dass ich einen Ad-Hoc gemacht habe, daraus vielleicht ein Market-Moving-Event gemacht. Weil alle sagen erstmal, oh, okay, das ist ein Ad-Hoc. Das heißt, das Unternehmen denkt, das hat einen großen Einfluss aufs Business. Das heißt, ich kaufe oder verkaufe jetzt erstmal. Und da muss man aber aufpassen, weil man könnte jetzt auch nicht sagen, ja gut, jetzt ist das ja keine große Information. Ich mache einen Ad-Hoc draus. Alle Leute denken, das ist eine große Information. Und die Aktie geht nach oben. Also so Diskussionen habe ich auch schon mitbekommen. Und da muss man dann aber auch sehr vorsichtig sein. Und das sollte man in der Tat nicht machen, weil dann sagt die BaFin auch, die guckt dann auch sich den Tatbestand an. War das denn überhaupt eine Ad-Hoc-Information? Im Nachhinein kann man das erst analysieren sozusagen. Also da muss man schon sehr vorsichtig sein, ob man jetzt Ad-Hoc macht oder nicht. Das andere...
Wie oft passiert es, dass sich ungewollte Narrative verbreiten am Kapitalmarkt? Und wie kann man dagegen vorgehen, dass die Lesart vielleicht negativer ist, als sie eigentlich vielleicht angemessen wäre?
Man muss natürlich auch wissen, dass Analysten untereinander und Investoren untereinander auch sprechen. Man sollte deswegen immer natürlich die gleichen Informationen rausgeben und auch in der gleichen Tonalität oder in der gleich positiven oder negativen Sprachweise das machen, weil auch solche Sachen werden analysiert. Ne? Also vom Analysten werden wirklich Wörter analysiert. Wenn das steht High Growth oder Substantial Growth oder Hyper Growth, ja, also diese einzelnen Wörter werden analysiert und auch guckt. Und da muss man halt auch sich sehr abstimmen, was man da eben zu den einzelnen Personen sagt. Und ja, es ist in der Tat so, dass man teilweise hat, also ich war auch schon in teilweise Meetings drin, wo dann Investoren unhappy waren. Die haben sich dann so zusammengeschlossen in so Gruppenmeetings und haben dann angefangen, sozusagen gegen das Unternehmen zu wettern. Ja, das war dann schon eine sehr, sag ich mal, aggressive Stimmung teilweise auch in diesen Gruppenmeetings. Und dann sind die anderen, die vielleicht noch positiv gestimmt waren, ging fast schon so ein bisschen in eine aktivistische Richtung. Und da muss man halt schon aufpassen, dass man das irgendwie unter Kontrolle hat auch, ne?
Macht es Sinn, gegen sowas auch aktiv anzukämpfen und zu argumentieren, auch in den Tagen danach, oder kann man sowas einfach nur laufen lassen?
Ja, also man sollte, wie gesagt, immer versuchen, proaktiv und konsistent zu kommunizieren. Ich glaube, das ist das, was man machen kann, dass man einfach nicht in den Kopf in den Sand steckt und nicht mehr erreichbar ist oder sagt, den Analyst mag ich nicht, der ist eh auf Sell, dem antworte ich jetzt nicht mehr, weil der will eh nur rausfinden, was wir da falsch gemacht haben. Das wird halt einfach nur noch mehr, sag ich mal, solche Leute motivieren, dann auch weiter nachzugraben, ja. Also am Ende des Tages ist ja jemand, der ein Sell ist oder der deine Aktie shorten will, der hat einfach nur einen anderen Blick auf die Situation. Der glaubt dir nicht, dass die Aktie weiter nach oben gehen wird. Und das bedeutet aber nicht, dass er das nie sein wird. Also du kannst den ja schon versuchen zu überzeugen, ne, von deiner Argumentation. Vielleicht hat er es einfach nicht verstanden. Der will ja persönlich nichts Böses. Der will einfach nur Geld machen. Deswegen da proaktiv und transparent zu kommunizieren, ist das, was man als Unternehmen in der Hand hat. Und sich auch nicht verleiten zu lassen, mehr Informationen zu geben, mehr Versprechungen zu machen, die man dann am Ende nicht halten kann oder so. Aber man kann auch nicht verhindern, dass Leute sprechen, dass Leute da ihre eigenen Interessen und Agenten verfolgen. So ist das eben auch. Ne?
Rüdiger, wie wichtig ist es dir denn als CEO, die Deutungshoheit zu behalten in so Krisensituationen? Du hast ja dann auch operativ viel zu tun in der Abwägung. Du kannst deine Zeit nur einmal ausgeben. Würdest du dich dann in so einer Situation eher auf Fix the Issue konzentrieren? Oder würdest du viel Zeit investieren, um eben mit den aufgeregten Kunden, Lieferanten, Banken und so weiter auch immer noch nachzudiskutieren, damit vielleicht der Narrativ in eine andere Richtung geht?
Man kommt immer auf die spezifische Situation drauf an, aber grundsätzlich meine Erfahrung ist, wenn du versuchst, dich da zu rechtfertigen, so nach dem Motto, lieber Kunde, du hast nicht recht, wir haben das so und so gemacht, dann entsteht da so eine Schleife, die meist nicht konstruktiv ist und so in endlos Diskussionen führt. Wie es Julia sagt, einfach sachlich, nüchtern, proaktiv weiter kommunizieren, vielleicht nochmal nachfragen, ob er etwas nicht verstanden hat und die Missverständnisse eben ausräumen. Rechtfertigen bringt meistens nichts. Wichtig dabei, den Prozess unter Kontrolle zu behalten. Also das Schlimmste ist, wenn es entgleitet und das so ein Momentum aufnimmt, was du nicht mehr kontrollieren kannst.
Krasse Situation. Julia, jetzt interessiert es natürlich zum Schluss noch, wie lange dauert es dann, bis so ein Sturm sich in aller Regel gelegt hat, wenn man eine wirklich negative Nachricht an den Kapitalmarkt geht? Jetzt nicht eine kleine Prognosekorrektur, sondern wirklich ein Cyberangriff, eine Bank, die zurückzieht, ein Produktzurückruf, also wirklich was Massives, was einschlägt.
Das hängt, glaube ich, so ein bisschen davon ab, wie der Einfluss auf das Geschäftsmodell ist. Ne, sind jetzt irgendwie Kunden, haben die Kunden das Vertrauen verloren, dass die Plattform sicher ist oder so? Und also es kann sich wahrscheinlich schon über ein Jahr so ziehen. Also es hängt, glaube ich, wirklich von der Situation ab, auch wie gut das kommunikativ aufbereitet ist, wie schnell man das auch eine Lösung dafür finden kann. Also ist der Serverangriff, ist der jetzt noch komplett geleakt über die nächsten Wochen oder kriegt man das in den Griff relativ schnell oder kann auch relativ schnell sagen, wurden Kreditkarteninformationen vielleicht geleakt oder nicht, ne? Sozusagen vielleicht wurden nur irgendwelche Daten geleakt, die jetzt vielleicht gar nicht, sag ich mal, so schlimm sind. Was bedeutet das auch im Hinblick auf Strafen? Also wenn sowas passiert, gibt es ja dann vielleicht auch sogar Strafen, die auf das Unternehmen einprasseln, ja, Schadensersatzklagen und was weiß ich, was bedeutet das dann auch monetär, was bedeutet das dann wieder für mein Ergebnis? Also ich glaube, bevor diese ganzen Sachen feststehen und die Situation wirklich, sag ich mal, abgeschlossen ist, muss man da eben das auch weiterhin proaktiv kommunizieren. Das bedeutet eben auch in den Quartalsberichten, wenn es jetzt ein großes Thema war, sollte man proaktiv, ohne dass es angesprochen wird, erst wirklich das ein Update dazu geben. Hey, dieses Quartal haben wir das und das erreicht. Die Anwälte, keine Ahnung, das muss natürlich öffentlich sein, dann vielleicht auch sogar vorher, aber die Anwälte haben erreicht, wir haben hier ein Settlement Agreement erreicht mit den Klägern, so, und dann ist das Thema vom Tisch irgendwann. Ich glaube, das ist wichtig.
Krass, ein extrem intensiver Ritt von ein paar Tagen Länge, der sich dann möglicherweise noch ein Jahr oder noch länger hintenher durchschleppen mit dem Fallout. Sehr interessant. Rüdiger, hast du noch Fragen an Julia oder willst du noch Tipps abgreifen für deine nächsten Krisenkommunikationen?
Ja, ich hab eine Frage, und zwar, es kommt zurück auf diese Art ad hoc. Wann ist eine ad hoc? Das ist ja eine interessante Frage. Wie ist die genau definiert? Weil du hast vorhin gesagt, es wird darüber diskutiert, ist es überhaupt eine ad hoc? Auf welcher Basis trifft ihr dann denn die Entscheidung, dass es eine ist?
Ja, ehrlicherweise ist es auch ein bisschen schwammig formuliert von der BaFin. Also es gibt ja jetzt auch keine ganz konkrete Richtlinie. Das ist so ein bisschen auch das Problem. Also das ist so ein bisschen, deswegen gibt es auch dieses Ad-Hoc-Komitee, da wird eben diskutiert. Wenn jetzt jemand Drittes diese Information hätte, würde diese Person damit sozusagen jetzt einen Informationsvorsprung haben und würde die Aktie sich vielleicht dadurch ungefähr, keine Ahnung, mindestens mal 3 bis 5% positiv oder negativ bewegen können. Das ist so ein bisschen so, sag ich mal, Best Practice, aber das ist jetzt auch nirgendwo runtergeschrieben. Also die BaFin gibt da meines Wissens nach zumindest nicht ganz konkrete Anhaltspunkte. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, wir haben hier einen neuen Produktlaunch und wenn die Information jetzt in den Markt gehen würde, als Corporate News, würde sich die Aktie nicht bewegen. Und das muss man halt so ein bisschen durchdiskutieren. Und wenn man dann sagt, ja gut, jetzt machen wir aber einfach eine Ad-Hoc daraus, weil wir sagen, ja, das ist ein riesen Produktlaunch, das ist mit AI und das wird unser Businessmodell revolutionieren und die Aktie würde darauf basierend 10% hochgehen, dann ist das ja eigentlich ein bisschen misleading, weil eigentlich ist die grundlegende Information, wenn sie normal in den Markt gegangen wäre, gar nicht so bedeutend gewesen. Also ist natürlich alles sehr hypothetisch und irgendwie so ein bisschen, da muss man einfach drüber diskutieren und man muss am Ende des Tages auch ehrlich sein, ne? Also ist das wirklich eine Information, die so spannend ist, so relevant ist, dass sie eine Ad-Hoc ist, weil am Ende des Tages will ja auch die BaFin oder der Markt nicht, dass hier am Tag hunderte von Ad-Hocs rausgehen, dann ist es ja auch nicht mehr dieses Gewicht, das es haben sollte, weil eine Ad-Hoc ist ja wirklich so, okay, alle Augen auf, hier passiert was, jetzt muss ich mal gucken. Du guckst ja auch nicht jede Corporate News an, ne? Also das muss man so ein bisschen einhalten.
Eine sehr interessante Tour, liebe Julia, und ein wirklich heißer Ritt, den man ehrlich gesagt niemandem wünscht. Aber leider passiert es trotzdem allein im deutschen Kapitalmarkt mehrere Dutzend Mal pro Jahr mindestens, dass negative Talks rausgehen mit sehr deftigen Kursreaktionen. Den Betroffenen kann man nur wünschen, dass sie in so einer Situation Zugriff auf krisenerfahrene Leute haben, wie zum Beispiel Julia, die sie da durchlotsen. Also ein ziemlich spannender Job, den du da hast, Julia.
Ja, absolut. Deswegen, ich liebe auch Investor Relations, weil man einfach so nah dran ist am Markt, an auch rechtlichen Themen, an Finanzthemen. Aber vielleicht nochmal eins zum Abschluss zu sagen. Also man sollte hier auf jeden Fall Anwälte mit ins Boot holen, bei allen Themen ad hoc. Ja. Also ich bin natürlich immer nur der Investor Relations Provider dazu. Man sollte da auf jeden Fall seine rechtliche Unterstützung mit reinnehmen, mit deinem Inhouse Counsel oder extern sogar, das zu klären, weil das sind wirklich Fall-zu-Fall-Entscheidungen und das hängt immer vom Unternehmen, vom Markt ab und wie die Aktie gerade performt. Das kann ich wirklich nochmal als letzten Tipp mitgeben, da nicht blauäugig reinzugehen und sagen, ja, ich glaube, es ist jetzt irgendwie eine Ad-Hoc oder nicht und dann fällt man auf die Nase, weil die Strafen sind echt, echt hoch.
Danke, liebe Julia. Ich glaube, ich spreche auch im Namen von Rüdiger. Es war uns eine Freude, dich in unserem Podcast gehabt zu haben. Und wir sind sehr happy, dass keines dieser deiner Krisenmandate deinen Besuch heute hier bei uns durchkreuzt hat.
Dankeschön euch. Hat Spaß gemacht.
Damit beende ich jetzt an dieser Stelle die Berufsberatung für alle Krisenkommunikatoren da draußen. Ich hoffe, Sie fanden diese Turnaround-Folge so spannend wie ich. Julia Stötzels Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes für den Fall der Fälle. Man weiß ja nie. Und damit verabschieden wir uns von heute. Das war's zum Thema Krisenkommunikation. Turnaround aus. Initiator Rüdiger Tippe, ex-Alliance Management Partners. Moderation und Host Michael Hetzstück, Aurora Stories. Und unser Titelsong ist Separate Ways von Journey.